Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, kennst du Gott? Ganz einfache Frage. Was würdest du dann für dich antworten? Wir sind ja in einer Gemeinde, ja, mit vielen gläubigen Menschen. Wahrscheinlich würdest du sagen, ja, natürlich. Vielleicht würdest du sogar sagen, ja, ich habe sogar eine Beziehung mit Gott, ich kenne ihn ganz persönlich. Das ist auch eine super Antwort. Das würde ich auch antworten, denke ich. Und es steckt in der Frage doch so viel drin, weil man sich fragen kann, was bedeutet das dann, Gott zu kennen? Also die Frage hat so viele Ebenen, versteht ihr? Klar kennen wir Gott. Wenn wir an Gott glauben, dann kennen wir ihn auch. Wir als Christen kennen Gott, weil wir eine lebendige Beziehung zu ihm führen. Aber wie würdest du das beantworten? Kennst du Gott? Was ist denn damit gemeint? Vor einiger Zeit wurde mal so eine, naja, ich will nicht sagen Experiment, aber es wurde mal so eine Umfrage gemacht, so auf der ganzen Welt, also natürlich nicht alle Menschen wurden befragt, aber in allen Kulturkreisen, in allen Religionen, alle möglichen Herkunftsgeschichten, wurde diese Frage den Menschen gestellt, ganz unterschiedlichen Personen, auch Kindern: Kennst du Gott? Und dann kamen natürlich auch unterschiedliche Antworten. Es waren ja auch nicht nur Gläubige, die befragt wurden, waren dann die Atheisten dabei, die gesagt haben, Gott kann man gar nicht kennen, weil es Gott gar nicht gibt. Manche haben gesagt, ja, Gott ist überall in der Natur, das hat so viele Ebenen, es gibt so viele Götter, das kann man gar nicht ganz begreifen. Man kann vielleicht einen Teil davon erfahren. Dann die Gläubigen aus den verschiedenen Religionen haben auch völlig unterschiedlich geantwortet. Viele Muslime haben gesagt, ja, aber mit so einer gewissen Distanz oder Ehrfurcht haben viele von denen geantwortet. Die haben gesagt, ja, aber Gott, also so richtig lässt er sich nicht erkennen, weil Gott ist so viel höher und Gott ist auch unnahbar. Man kann Gott schon kennen, wer das ist, aber nur auf eine ganz begrenzte Art und Weise. Einige Christen haben gesagt, ja, natürlich kenne ich Gott. Ich kenne Gott ganz persönlich, ich kenne Jesus ganz persönlich. Und die allermeisten, egal aus welchen Kulturkreisen oder aus welchen Religionen, die allermeisten haben mit einer Gegenfrage geantwortet. Das fand ich ganz interessant. Auf die Frage, kennst du Gott, haben sie geantwortet, was meinen sie denn mit kennen? Und das ist eine gute Frage, denke ich. Was meinen sie denn mit kennen? Was bedeutet das, Gott wirklich zu kennen? Ich wurde damit so ein bisschen herausgefordert in den letzten Wochen. Mir ging eine bestimmte Andacht nicht mehr aus dem Kopf. Jenny und ich machen morgens manchmal so Andachten in dieser Bibel-App, so ganz kurze, ne, die wir morgens so zusammenschaffen, bevor wir zur Arbeit müssen, wo dann so eine kleine Andacht kommt von irgendeinem Pastor oder Gemeindeleiter und dann gibt es einen Bibeltext dazu und so ein paar Gedankenanstöße. Und da kam der Vers aus Philipper 3, der Vers 10, den ich nie so betrachtet habe, dass es darum geht, Gott zu kennen. Wir lesen ja gleich die Stelle zusammen, dann seht ihr vielleicht, was ich meine. Aber genau darum ging es in dieser Andacht, dass Gott von uns gekannt werden will. Gott möchte von uns gekannt werden. Und im Zusammenhang mit diesem Vers hat mich das irgendwie mehrere Wochen beschäftigt. Es hat nicht an mir genagt, aber es kam doch so immer wieder. Und ich dachte, wow, da sind so viele wertvolle Gedanken auch daraus hervorgekommen. Vielleicht kann ich euch ein paar davon mitgeben. Vielleicht habt ihr dann auch ein paar von diesen wertvollen Gedanken. Was bedeutet das denn, Gott zu kennen? Was meinen wir denn mit Gott kennen? Ich zeige euch jetzt mal ein paar Fotos von Personen, die ihr vielleicht kennt. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich alle von diesen Personen. Und wenn da gleich diese Bilder kommen und du kannst für dich sagen, ja, die Person kenne ich, ich weiß, wer das ist, dann überleg mal kurz für dich, was du über diese Person weißt. Ja? Oder wie du diese Person kennst, wann du vielleicht zum ersten Mal von ihr gehört hast oder so. Erstes Bild. Also wie gesagt, ich hoffe, von euch kennen alle diese Person. Ja, die meisten Bilder, ne, die meisten Personen hier kennt ihr wahrscheinlich alle. Ganz, ganz verschieden, einfach mal so ein Schnitt dadurch. Die habt ihr diese Woche wahrscheinlich sogar schon sehr, sehr häufig gesehen, vermute ich. Nicht das erste Bild, was ihr jetzt seht von mir. War jetzt vielleicht ein bisschen schnell, ne? Aber diese Personen, die ich gerade gezeigt habe, ich gehe nochmal so ein bisschen zurück, wahrscheinlich fällt euch zu jeder dieser Personen irgendetwas ein. Und vielleicht könnt ihr sogar für euch beantworten, ob ihr diese Person in irgendeiner Form mögt oder nicht, ob ihr Sympathien oder Achtung für diese Personen empfindet. Und da sind ja zwei Frauen dabei, die haben wir so lange in den Medien gehabt, dass wir wahrscheinlich sehr viel über diese Personen gehört haben. Und ich weiß nicht, wie oft ich diese Woche im Radio gehört habe, dass für uns ja eine Welt ohne Queen ganz unvorstellbar ist, weil wir ja alle eine Welt ohne Queen irgendwie gar nicht kennen, auch wenn es in unserem Alltag wahrscheinlich wenig eine Rolle spielt. Und dann ist mir aufgefallen, die ganz jungen Generationen, die kannten wahrscheinlich gar keinen anderen Bundeskanzler als Angela Merkel. Ne, die sind auch damit schon die ganze Zeit. Auf einmal ist sie weg, auf einmal ist unsere Bundeskanzlerin ein Mann und unsere Queen ist auf einmal auch ein Mann. Also nicht unsere, aber die Queen. Und es sind ganz andere Zeiten. Und wir haben die ganze Zeit so viel über diese Personen gehört, dass wir irgendwie bestimmte Dinge auch mit diesen Personen verbinden, oder? Wir wissen ganz bestimmte Dinge, wir glauben ganz bestimmte Dinge zu wissen und wir haben uns auch unser Bild über diese Personen geformt, mit Sicherheit. Ne? Jeder von uns irgendwie, auch wenn das unbewusst ist. Und jetzt frage ich dich mal, welche von diesen vier Personen kennst du denn persönlich? Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt wäre die Zeit, sich zu outen, wenn jemand hier Kontakte zur Queen oder Angela Merkel gepflegt hat oder so. Oder Michael Jackson. Niemand. Das habe ich natürlich auch erwartet. Es ist eine andere Art von Kennen. Und trotzdem würde jeder sagen, ja klar kenne ich Angela Merkel. Ne? Ja klar kenne ich die, das ist die Queen. Und du merkst schon, worauf ich hinaus will. Ne? Wir wissen etwas über Personen, aber es ist nicht wirklich ein wirkliches Kennen, weil wir wissen ja gar nicht, ob das alles stimmt, was wir über diese Personen uns so zurechtgelegt haben oder erfahren haben. Jetzt möchte ich euch gerne eine andere Geschichte erzählen, ein Beispiel über eine andere Art von Kennen, ein sehr persönliches Kennen zwischen zwei Menschen. Ich weiß nicht, von wem diese Geschichte stammt, ich habe die gesucht und ich konnte die nicht wiederfinden, aber ich habe die mal gehört, jetzt gebe ich die aus dem Gedächtnis wieder. Ein junges, verlobtes Paar will bald seine Hochzeit feiern. Beide kommen aus ärmeren Verhältnissen, haben nicht viel. Die kennen sich schon ewig, so eine richtige Sandkastenliebe. Ja? Die sind schon zusammen groß geworden, waren eigentlich schon immer füreinander bestimmt, haben sich verliebt, kennen sich richtig gut, wissen alles über den anderen, können über alles sprechen miteinander. Und jetzt bereiten die sich so ein bisschen separat, jeder für sich, auf die Hochzeit vor und möchten gerne dem anderen jeweils etwas schenken. Irgendein tolles, besonderes Hochzeitsgeschenk. Und der Bräutigam würde gerne seiner Braut ein ganz, ganz besonderes und teures Öl für ihre Haare schenken, weil er ihre langen Haare so sehr liebt und weil ihre langen Haare wirklich eine Pracht sind. Und er denkt, wow, das wäre das perfekte Geschenk für sie. Ein ganz tolles Pflegeprodukt für ihre Haare. Er hat aber kein Geld. Das Einzige, was er besitzt, ist eine ganz besondere Uhr, ein Familienerbstück, an der er eigentlich auch sehr hängt. Aber er beschließt, diese Uhr schweren Herzens zu verkaufen, um dieses besondere Öl für die Haare seiner Frau, seiner zukünftigen Frau, zu kaufen. Und die Braut hat das gleiche Dilemma. Sie hat kein Geld und sie möchte so gerne dem Bräutigam etwas Besonderes schenken. Und sie überlegt, womit könnte ich ihm die größte Freude machen? Und sie denkt, er hängt doch so an dieser Uhr. Die Uhr, dieses besondere Familienerbstück, die er so liebt. Und er hat keinen Ort, wo er sie nachts sicher aufbewahren kann, richtig geschützt aufbewahren kann. Ich sollte ihm eine richtig tolle Schatulle kaufen. Handgemacht, mit Leder bezogen, schön mit farblichen Abnähern, ein Monogramm draufgestickt, mit Samt ausgeschlagen. Aber sowas kostet, sich sowas machen zu lassen. Und sie hat nichts. Dann beschließt sie, ihre langen, prachtvollen Haare, die nur sie hat, es gibt niemand auf der Welt sonst, der solche Haare hat. Sie beschließt, diese Haare abzuschneiden und zu einem Perückenmacher zu bringen, dafür ordentlich Kohle einzuheimsen und davon kann sie so eine tolle Schatulle anfertigen lassen. Und jetzt begegnen sich die beiden bei ihrer Hochzeit und der Mann hat das Geschenk für die tollen Haare der Frau, die nicht mehr da sind. Und die Frau hat die Schatulle für diese wunderbare Uhr, die nicht mehr da ist. Tragische Geschichte, oder? Ja, eigentlich nicht. Ich musste da so ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, und ich dachte, ah, diese Geschichte, die ist so schön aus dem Leben. Ja? Das ist unser, also man kennt sich, man weiß alles über den anderen und es passieren solche Dinge. Und mir kam die Geschichte in den Sinn, als ich darüber nachgedacht habe, wie ist denn eigentlich unsere Beziehung zwischen Gott und uns? Was ist das denn für eine Art von Beziehung? Ist das so eine Beziehung, wie wir haben zu diesen Persönlichkeiten, die da vorne sind, dass wir lesen über die, dass wir versuchen, möglichst viel Wissen anzusammeln und wir wissen ganz viel über diese Personen und wir können uns ein Bild machen und wir können das alles sofort wie bei einer Klassenarbeit runterschreiben, ja, ich weiß genau, Geburtsdatum, Geburtsort, alles über diese Person. Oder ist unsere Beziehung so wie dieses junge Ehepaar, dass man sich ganz gut kennt, ja, aber man macht vielleicht trotzdem manchmal irgendwie einen Fehler. Und unsere Beziehung zu Gott ist ja doch was ganz anderes, ne? Unsere Beziehung zu Gott ist auf einer ganz anderen Ebene, was du sonst mit nichts vergleichen kannst. Denn wir haben eine Beziehung zu Gott, eine beidseitige Beziehung. Aber Gott macht nie einen Fehler. Gott weiß tatsächlich alles über uns. Hätte ich dich heute Morgen gefragt, kennt Gott dich? Dann hättest du als gläubiger Christ bestimmt sofort gesagt, ja. Uneingeschränkt. Ne? Gott weiß alles über mich. Gott ist der Allwissende, Gott weiß alles, was du je getan hast. Gott weiß sogar, was in deinem Herzen ist, besser als du selber. Und das macht diese Beziehung so besonders. Gott ist derjenige, der uns ganz genau kennt und der nie einen Fehler macht in der Beziehung. Und der uns einlädt, ihn auch besser kennenzulernen. Und darum soll es heute Morgen gehen. Ich habe zwei Bibelstellen, die wir gemeinsam lesen wollen und anhand derer ich so ein bisschen, einfach ein paar Gedanken gerne aufwerfen möchte und ein paar Herausforderungen. Es wird heute Morgen theologisch wahrscheinlich relativ einfach und auf persönlicher Ebene sehr herausfordernd, auf der praktischen Ebene sehr herausfordernd, denke ich. Lasst uns einmal den Text zusammen lesen aus Philipper 3, ich habe eben schon erwähnt, Philipper 3, Vers 10. Ich würde gerne den Abschnitt lesen von Vers 7 bis Vers 11. Paulus schreibt hier an die Philipper und hier geht es eigentlich um eine, in Kapitel 3 geht es eigentlich um die Warnung vor dem Rückfall in eine, naja, Gesetzlichkeit, Gesetzesgerechtigkeit, ja, dass man sich rühmt, weil man alles richtig gemacht hat. Und ich habe auch eigentlich diese Bibelstelle immer nur so gelesen. Und jetzt lesen wir mal die Verse 7 bis 11. Lest gerne mit, wenn ihr möchtet. Ich lese euch diesen Abschnitt vor. Hier schreibt Paulus, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Soweit dieser Textabschnitt. Es ist ja von Paulus geschrieben, es ist also nicht ganz so einfach formuliert. Aber doch wird hier, denke ich, relativ klar, worum es geht. Paulus sagt ja hier, die Kernessenz eigentlich von diesem Abschnitt, Paulus sagt, im Vergleich zu der Beziehung mit Jesus, im Vergleich zu der Erkenntnis Jesu, ist alles andere eigentlich Dreck. Alles andere ist eigentlich kein Gewinn im Vergleich dazu. Und was Paulus vor diesem Abschnitt an die Philipper geschrieben hat, ist ja genau das, dass er eigentlich genug Gründe hätte, sich zu rühmen, gesetzlich betrachtet, menschlich betrachtet. Seine Herkunft stimmt alles, er hat viele tolle Sachen gemacht, er gehört eigentlich zu den Pharisäern oder er hätte Anspruch darauf erheben können. Und viele Menschen haben damals diesen Anspruch erhoben, haben sich ihrer selbst gerühmt. Und Paulus sagt, ich könnte das alles haben, aber es ist eigentlich nur ein Schaden im Vergleich zu dem, was wir in Christus haben. Das ist hier der Zusammenhang und so diese Aussage von Paulus, dass das alles andere wie Dreck ist. Und das steht hier wirklich. Also in der griechischen, im griechischen Text, wenn du das liest, es ist wirklich der Dreck, es sind die Exkremente sogar gemeint. Ja? Wir trauen uns das gar nicht mit den heutigen passenden deutschen Worten zu übersetzen in der Bibel. Ja? Das würde so schlecht klingen. Aber das ist hier gemeint. So krass schreibt Paulus. Und ich habe das mal für mich in einer, naja, Schlussfolgerung zusammengefasst, was das eigentlich bedeuten müsste. Nämlich, Jesus zu kennen ist so unüberbietbar groß, dass alles andere im Vergleich dazu Müll ist. Alles andere. Das ist jetzt aber eine steile Aussage, oder? Wenn wir sagen, alles andere, ist damit auch unsere Familie gemeint, unsere Ehe, unsere Kinder, unsere Gemeinde. Jesus zu kennen ist so unüberbietbar groß, dass alles andere im Vergleich dazu Müll ist. Das ist ja ein Satz von mir. Also seid vorsichtig damit. Überlegt mal, ob das das ist, was die Bibel hier wirklich aussagt. Überlegt mal, ob das so gemeint ist. Und ich gebe dir gleich einen anderen Satz, wo du mal etwas für dich einfügen sollst. Aber denk mal darüber nach. Ist das so, dass alles andere eigentlich wie Dreck erachtet werden müsste, wenn man es neben die Beziehung mit Jesus stellt? Und ist alles andere, was uns ein Gewinn war? Eigentlich im Vergleich zu der Beziehung mit Jesus eher ein Verlust oder ein Schaden? Oder ist es zumindest, ich kann das ja mal ein bisschen relativieren, ist es zumindest kein so großer Gewinn wie die Beziehung, die wir mit Jesus haben? Mich hat das ein bisschen herausgefordert, diese Bibelstelle. Ich habe euch ja schon erzählt, in dieser einen morgendlichen Andacht war dieser Vers 10, wo steht, ihn möchte ich erkennen, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Und hier lag so ein bisschen der Schwerpunkt auf dem Kennen. Und ich habe diese ganze Bibelstelle eigentlich nie so gelesen. Ich habe sie immer so gelesen, wie das, was jetzt hier steht. Dass Paulus alles, was ihm Gewinn war, für Schaden achtet im Vergleich zu der Beziehung mit Jesus. Und es hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ich habe über diese Verse gegrübelt und dachte, wow, wie kann man darauf kommen, dass es hier darum geht, Jesus zu kennen? Und wie kann ich die Verse vielleicht mal anders betrachten? Und ich habe sehr viel über diese Verse dann so ein bisschen sinniert und dann wurde ich sehr stark herausgefordert, das mal so ein bisschen zumindest zu versuchen, praktisch anzuwenden. Und da habe ich diesen Satz für euch und das ist eine Challenge für euch heute Morgen, ja, für mich auch. Punkt, ist wie Dreck für mich, wenn ich es damit vergleiche, was ich in Jesus habe, würde ich gerne darauf verzichten. Und ich will dich jetzt herausfordern, ich weiß, das geht im Herzen gar nicht so schnell, aber mach das einfach mal, setzt mal für diese drei Punkte das ein, wovon ihr gerade so richtig träumt, das, was ihr so richtig toll findet. Das kann auch ruhig was Materielles sein, weil ich weiß, dass wir Menschen so gestrickt sind. Ja? Wenn ich an meine Träume denke, dann denke ich ganz schnell an das, was ich gerne hätte. Oder ich denke an etwas, was ich einfach so wunderschön oder so erstrebenswert oder so super toll finde, dass ich ja, ganz lang daran denken kann, dass ich davon träumen kann, dass ich mir das in meinem Kopf ausmalen kann. Wenn du so eine Sache hast, ich denke schon, dann setz die mal da ein für die drei Punkte. Völlig egal, was das ist. Also ihr wisst ja zum Beispiel, dass ich so ein bisschen autoaffin bin, ne? Und meine Liste von Traumautos, die wächst schneller als, dass sie kleiner wird. Das liegt daran, dass ich mit dem Kaufen nicht hinterherkomme, so schnell wie was dazukommt auf diese Liste. Und ist auch gut so. Aber sowas kann man zum Beispiel da einsetzen. Diese Woche saß ich in einem Auto, das hat sich so zufällig ergeben, in diesem Auto hier. Da darf man normalerweise nicht drin sitzen, davon gibt es genau zwei auf der ganzen Welt. Und ich war im Mercedes-Museum in Stuttgart, relativ spontan und auch kurz, aber ich habe da so eine Karte, das ist so eine Clubkarte oder was von Mercedes, wo man dann da kostenlos immer rein und raus laufen kann. Und ich musste da einen Oldtimer abholen, sowieso, deswegen war ich da unten. Und dann war da so eine Sonderveranstaltung mit den Mercedes-Leuten, die da so ein paar Autos aus den gut geschützten Tresoren geholt haben, die da normalerweise staubgeschützt bei einer bestimmten Temperatur und Luftfeuchtigkeit vor sich hinschlummern. Und die haben für ein Event das da so aufgebaut. Und dann durfte ich mit meiner Karte da reingehen und durfte mich dann mal in so ein Auto setzen. Und das ist nur ein Auto, ne? Das ist jetzt vielleicht für dich ein total blödes Beispiel, weil du damit gar nichts anfangen kannst. Aber ich saß da drin und es überkommt einem so ein gewisses Ehrfurchtsgefühl. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Traumauto, aber wenn man die Geschichte kennt, wie viele berühmte Fahrer damit unterwegs waren, wie das konstruiert wurde, ausschließlich für den Rennsport, dieses Auto konnte man niemals kaufen. Und das steht jetzt da und es ist nur eins von zweien. Und beide, die gebaut wurden, waren immer im Besitz, sind immer im Besitz von Mercedes geblieben. Die waren auch nie für den Verkauf gedacht. Und jetzt hat sich Mercedes gedacht, sie würden gerne einen guten Zweck tun mit irgendwie ein bisschen Geld und haben jetzt zum ersten Mal eins von diesen beiden Autos an einen Privatmann verkauft. Ich weiß nicht, wer das war, die wenigsten Leute wissen, wer das war, aber ein Privatmann hat sich eins von diesen beiden Autos kaufen dürfen für schlappe 135 Millionen Euro. Muss man erstmal schlucken. Damit ist es auch das teuerste Auto der Welt. Und wenn man dann da drin sitzt, denkt man, so fühlt sich das an, auf 135 Millionen Euro zu sitzen und auf diesem Stuhl zu sitzen, wo die ganzen Rennfahrer vorher drauf saßen und die ganzen Entwickler und das alles. Und ich kann dann ganz, ganz schnell ins Träumen verfallen und denken, wow, und diese Ehrfurcht und ne, das alles anfassen und fühlen und riechen und am liebsten natürlich noch damit fahren und dann träumen, was da sonst noch für alles für Autos drumherum stehen. So, und jetzt setze ich mal dieses Auto in diese drei Punkte ein, ja, oder nicht dieses, oder von was auch immer ich träume. Und auf einmal wird das so schwer, das von Herzen zu sagen. Das ist, kann für dich irgendetwas anderes sein, aber mach das mal für dich. Wenn ich das jetzt so sage, dieser Mercedes SL ist wie Dreck für mich, wenn ich es damit vergleiche, was ich in Jesus habe, da würde ich eigentlich gern drauf verzichten. Es ist schon komisch, das zu sagen für mich, ja? Ach, da würde ich gern drauf verzichten. Pff, was ist das schon? Ist doch nichts. 135 Millionen Auto, gibt es zwei davon. Ja, was? Who cares? Ist doch nichts. Kann ich doch drauf verzichten. Mach das mal mit etwas, was dir wirklich ganz wichtig ist. Und es soll heute Morgen gar nicht darum gehen, dass wir das schaffen müssen, alles unbedingt für Dreck zu achten, ja, damit wir irgendwie bei Jesus besser dastehen. Das ist auch, glaube ich, gar nicht das, worauf es Jesus ankommt. Aber ich will dich jetzt herausfordern, dass du das wirklich mal tust und dass wir uns mal einen Moment nehmen, zu beten, wenn du möchtest, oder darüber nachzudenken, kann ich das denn von Herzen sagen? Schaffe ich das, so diesen Satz wirklich auszusprechen? Was wäre das, was ich da einsetzen würde für diese drei Punkte? Und geh mal ein bisschen ins Gebet mit Jesus oder einfach meditiere ein bisschen drüber. Ja? Ich will jetzt nicht dich dazu drängen, hier was einzusetzen und das dann zu beten und dahin zu kommen, dass du das wirklich schaffst, aber denk mal ein bisschen darüber nach. Oft ist es ja so, dass ich in der Predigt irgendwie eine Aufgabe gebe für die Woche, denk mal darüber nach, nehmt mal diesen Vers mit, probiert das mal zu Hause aus und dann gehen wir raus und dann gibt es Kaffee und viele tolle Gespräche und was ist dann in der Woche noch übrig? Geht uns doch oft so. Ne? Wir gehen raus und dann wissen wir vielleicht noch den Bibelvers, worum das heute ging oder die tollen, witzigen Geschichten haben wir uns irgendwie behalten oder was der Prediger heute für hässliche Schuhe anhatte oder irgendwas. Und ich möchte jetzt mal Zeit mit euch nehmen, um da wirklich drüber nachzudenken. Einfach, was es für dich bedeutet, okay? Und dann reden wir gleich mal weiter, was ich denke, worauf es eigentlich ankommt. Aber nehmt euch mal Zeit, darüber nachzudenken und vielleicht auch zu beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns mit diesen Versen zeigen willst, wie wertvoll und kostbar eine Beziehung mit dir ist und wie sehr es sich lohnt, dich kennenzulernen und dem nachzujagen, dich besser zu kennen und dir diesen Raum zu geben in unserem Leben, dass wir dich besser kennenlernen können. Und ich glaube, das willst du uns hier sagen und du willst uns helfen dabei und du wünschst dir eine Beziehung mit uns und es ist so kostbar, wenn wir das einmal ausprobiert haben und es ist so unfassbar wertvoll, dass ich das jedem so sehr wünsche und dass ich uns allen wünsche, dass wir irgendwann alles hier einfügen können und das wirklich von Herzen sagen können, dass nichts so ein großer Gewinn ist wie die Beziehung zu dir, Herr Jesus. Amen. Also, was auch immer du da jetzt eingesetzt hast, nicht alles ist wie Dreck im Vergleich zur Beziehung mit Jesus, ja? Und ich glaube nicht, dass wir uns dazu zwingen müssen, da jetzt einzufügen, meine Ehe mit meiner Frau ist wie Dreck für mich, wenn ich es damit vergleiche, was ich in Jesus habe. Oder die Beziehung zu meinen Kindern, darum geht es nicht, das möchte Jesus gar nicht, weil es was ganz Wertvolles ist, was er uns mit so etwas gibt, mit einer Ehe, mit Familie, auch mit deinem Haus, was du hast. Das ist vielleicht ein Geschenk von Jesus, ja? Aber ich glaube, Paulus und auch Jesus wollen uns hier klar machen, ey Leute, eine Beziehung mit Jesus, Jesus wirklich zu kennen auf einer persönlichen Ebene, ist so wertvoll, ist so unfassbar wertvoll, dass du dich mal mit so einem Vergleich herausfordern musst. Weil es ist ja herausfordernd. Ne? Ich habe das zu Hause probiert, ich habe mein Traumauto da eingefügt oder mein Traumhaus oder mein Lieblingsschlagzeug, was ich so liebe und was ich niemals hergeben würde. Und dann fügst du das da ein und du denkst, boah, wie kann ich das denn schaffen, das von Herzen zu sagen, das wirklich für Dreck zu achten in dem Vergleich, darauf zu verzichten, darauf gerne zu verzichten. Und es ist herausfordernd. Und ich glaube auch, ganz schaffen wir das gar nicht. Ne? Nicht, wenn es praktisch wird. Es ist leichter gesagt, ja, alles andere ist wie Dreck für mich im Vergleich zu der Beziehung mit Jesus. Oder mein Leben will ich ihm ganz zur Verfügung stellen. Oder alles würde ich für ihn aufgeben. Das ist viel leichter, als was ganz Konkretes zu nennen. Und dann wird es auf einmal super praktisch. Ne? Dann wird es auf einmal was ganz Konkretes und du denkst, wow, wie kann ich das erreichen? Und kann ich das von Herzen sagen? Und ich glaube einerseits, ja, wir sollen da hinkommen. Und andererseits ist es gar nicht das, worum es geht. Es gibt viele Bibelstellen, wo Gott uns sagt, gib etwas auf für mich. Gib mir etwas, ein Opfer, ja? Lass etwas los, damit du mich gewinnst. Aber diese Bibelstelle ist eigentlich keine davon, wo es darum geht. Also seid froh, dass ich heute über Philippa predige. Aber es geht, glaube ich, gar nicht darum, hier alles aufzugeben und alles als Dreck zu bezeichnen, um Jesus zu gewinnen, sondern es geht nur um diese Aussage, dass Paulus und Jesus, Gott, uns begreifbar machen möchte, wie wertvoll diese Beziehung ist. Das Kennen von Jesus ist. Jesus hilft dir dabei, wenn du ihm Gelegenheit dazu gibst. Ich habe das so erfahren mit dieser Aussage, weil die Herausforderung liegt gar nicht darin, dass wir selber unsere Träume überwinden oder selber etwas wegwerfen für Gott, damit wir etwas erlangen, sondern die Herausforderung liegt darin, dieses Kennenlernen wirklich zu wollen und dem Raum zu geben. Und dann geschieht das von alleine, dass wir Gott besser kennenlernen, weil Gott in dieser Beziehung, ich habe ja am Anfang über diese besondere Beziehung geredet, die ganz anders ist als Beziehung zwischen zwei Verlobten oder zwischen uns und jemand, den wir einfach nur irgendwie kennen. Diese Beziehung zeichnet nämlich aus, dass Gott immer seine Arme offen für uns hat. Und Jesus möchte zu jeder Sekunde unseres Lebens am liebsten Zeit mit uns verbringen. Und er möchte zu jeder Sekunde unseres Lebens in unserem Leben sein. Und darum geht es. Und wenn du Jesus Raum gibst, das habe ich erfahren, dieses Thema, dass Gott gekannt werden möchte von uns, also ich habe das auch absichtlich so formuliert, also von Gottes Perspektive aus, dass Gott gekannt werden will von uns. Als ich darüber nachgedacht habe, über ein paar Wochen, ist mir das immer wieder bewusst geworden. Markus, setz dich hin und Jesus mal ein bisschen Raum. Wie wichtig ist unsere stille Zeit? Wie wichtig ist es, Gott Zeit zu geben, die wir einfach nur mit ihm verbringen, wo wir auch nichts anderes nebenher machen? Und stille Zeit, ich liebe das ja, mir Stifte zu nehmen, in der Bibel alles Mögliche reinzuschreiben, zu unterstreichen und mehr zu lernen über die Zeit damals und über das Ganze drumherum und das zu studieren und dann mehr zu wissen. Ich war ja auch auf der Bibelschule, das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Aber wie wichtig ist es, mit Gott einfach Zeit zu verbringen? Gott einfach zu sagen, Jesus, heute bin ich hier und ich möchte dich heute besser kennenlernen. Wenn du verheiratet bist oder seit längerem in einer Beziehung lebst, dann weißt du auch, wie wichtig es ist, immer wieder auf ein Date oder sowas zu gehen, immer mal wieder essen zu gehen, sich Zeit füreinander zu nehmen, vielleicht einen Eheabend zu haben in der Woche, weil es ist nicht damit getan, mit dieser einen Entscheidung, so jetzt gehören wir zusammen und jetzt bleibt es dabei, sondern die Beziehung lebt davon, dass man Zeit miteinander verbringt, dass man sich diesen Raum gibt, diese Möglichkeit gibt, sich näher kennenzulernen. Und dabei hilft uns Jesus. Und das näher kennenlernen schaffen wir, glaube ich, gar nicht dadurch, dass wir zuerst auf alles andere verzichten, sondern dass wir zuerst mit Jesus Zeit verbringen. Weil wir müssen nicht erst an einen bestimmten Punkt kommen, dass wir Jesus jetzt reinlassen können, sondern wir müssen ihm aufmachen und sagen, Jesus, ich will als allererstes Zeit mit dir verbringen. Und auf einmal fällt alles andere in seinen Platz. Und das ist das Besondere an der Beziehung mit Gott, weil wir haben keinen fernen Gott. Es tut mir so leid für die Muslime manchmal, für dieses Gottesbild, dass Gott unnahbar ist. Das sagen ja viele, ne? Gott ist so, man kann sich Gott eigentlich gar nicht richtig nähern und man muss sich auch erst waschen und bestimmte Rituale erfüllen, dass man überhaupt irgendwie in die Gunst, in die Gegenwart Gottes kommen kann. Aber wir haben einen Gott, der sich genau das wünscht. Eine ganz persönliche Beziehung. Ich möchte diesen Vers gerne noch mit euch lesen und dann komme ich auch langsam zum Abschluss. Meine Uhr sagt mir schon, dass ich Schluss machen muss. Ich möchte einen Vers gerne aus Offenbarung lesen, der mir in diesem Zusammenhang auch irgendwie wichtig geworden ist. Offenbarung 3, Vers 20. Hier heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. So einfach ist das. Gott möchte mit euch Zeit verbringen, wenn ihr seine Stimme kennt. Dann wisst ihr auch, wenn er anklopft bei euch und ihr müsst einfach nur aufmachen. Und hier steht, ich werde zu euch hineingehen und das Abendmahl mit euch halten und ihr mit mir. Ich finde das so schön, diesen Vers. Weil es geht hier gar nicht um das Abendmahl, um dieses Ritual an sich, denke ich, sondern es geht hier, mir geht es hier primär um zwei Dinge, wenn ich diesen Vers lese. Zwei Dinge werden mir da ganz wichtig. Einmal, das Abendmahl bedeutet immer Gemeinschaft mit Jesus. Das Abendmahl bedeutet eine ganz intime Gemeinschaft mit Jesus. Als Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, hat er eine ganz intime Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Sie haben sich zusammen an den Tisch gesetzt, sie haben sich Zeit füreinander genommen und es war eine höchst persönliche Atmosphäre. Und im Abendmahl geht es immer um unsere Gemeinschaft mit Jesus. Und das Zweite, was mir hier ganz wichtig ist, ist, dass wenn wir das Abendmahl feiern mit Jesus, dann gehören wir zu ihm. Wir feiern in der Gemeinde auch nur das Abendmahl, ne? mit den Leuten, die zu Jesus gehören. Du nimmst das Abendmahl, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du das Geschenk von ihm angenommen hast, dass du in ihm bist. Und diese zwei Punkte werden mir hier ganz wichtig, wenn ich lese, ich werde zu dir kommen und mit dir das Abendmahl feiern. Gemeinschaft mit Jesus, Zugehörigkeit zu Jesus. Und du musst ihm einfach nur die Tür öffnen, dann kennst du ihn. Diese Stelle in der Offenbarung stammt aus den Sendschreiben und hier geht es um die Gemeinde in Laodicea, wo Gott sagt, passt mal auf, dass ihr euch darüber im Klaren seid, zu wem ihr gehört, dass ihr nicht lau seid, dass ihr entweder kalt oder warm seid. Entweder sagt ihr nein oder ihr sagt ja. Und es gibt keinen dazwischen. Und du weißt ganz genau, ob du zu mir gehörst oder nicht. Und wenn ich aufmache, wenn ich klopfe, dann mach mir auf und ich komme zu dir rein. Das ist tatsächlich so einfach und das zeichnet unsere Beziehung aus, dass Gott immer sagt, lass mich einfach rein und du lernst mich besser kennen. Und dann kannst du vielleicht sogar diese drei Punkte ausfüllen, mit was du willst. Und es fällt dir gar nicht schwer, weil du das gar nicht als Dreck erachten musst, sondern weil es nur um diesen Vergleich geht, dass du diese Beziehung mit Jesus als so unfassbar wertvoll empfindest, nicht nur weißt, dass es so ist, sondern so auch empfindest, dass du das sagen kannst. Ich habe diese drei Punkte einfach nochmal als Zusammenfassung am Schluss so in den Raum gestellt, dass du sagen kannst, im Vergleich zu einer Beziehung mit Jesus ist alles andere ein kleinerer Gewinn oder vielleicht sogar ein Schaden. Wir können auch Götzen haben in unserem Leben, ne? Du musst nicht unbedingt Dreck schreiben, ja, wenn du jetzt an deine Familie oder deine Ehe denkst oder so. Aber im Vergleich zu einer Beziehung mit Jesus ist alles andere ein kleinerer Gewinn. Wenn du ihn reinlässt in deine Tür und du verbringst Zeit mit ihm und du lernst ihn näher kennen, gibt es nichts anderes, was da rankommen kann. Und Gott will von uns gekannt werden. Nicht nur erkannt, dass wir sagen, okay, ich habe erkannt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich habe erkannt, es gibt nur einen Gott. Und ich habe erkannt, dass nur er mich retten kann. Das ist alles richtig. Aber Gott will von uns gekannt werden auf einer persönlichen Beziehungsebene. Immer mehr. Er möchte mit uns Zeit verbringen. Und Gott hilft dir dabei, ihn zu kennen. Du musst nur deine Beziehung zu ihm pflegen. Das durfte ich in den letzten Wochen erfahren, wann immer mir dieser Vers einfiel und mir einfiel, oh, heute Morgen wieder keine richtige stille Zeit gemacht, weil so viele Termine da waren. Es ist überhaupt nicht schwer, wenn du Gott diesen Raum gibst und eine Beziehung mit ihm lebst. Dann kannst du Gott so persönlich kennenlernen, wie sonst niemanden auf dieser Welt. Amen.